Hallo zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Vortrag Reverse Engineering von Hardware mit Perl. Und genau, ist der Talk interessant für euch? Ich hoffe natürlich ja. Insbesondere dann, wenn ihr daran interessiert seid, andere Programme, andere Software reverse zu engineeren. Und ja, wenn ihr vielleicht auch irgendwie mit Hardware gern rumspielt, dann habe ich hoffentlich interessante Punkte für euch. Genau, was möchte ich zeigen? Ja, ich möchte zeigen, was ich mit ein bisschen Hardware gemacht habe, die ich im letzten Jahr, beziehungsweise sogar schon im vorletzten Jahr, mir gekauft habe. Und möchte auch zeigen, welche Levels von Reverse Engineering es so gibt. Und ja, auch ein konkretes Werkzeug zeigen, was ich mir geschrieben habe für eine bestimmte Hardware. Ja, mein Name ist Max Maischein. Ich arbeite für die DZ Bank AG in Frankfurt, die Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, die Zentralbank der Volks- und Raiffeisenbanken. Und dort bin ich Digital Currency Expert. Und ich bin auch noch mit im Vorstand der Frankfurt Perlmongers. Und wir organisieren solche Veranstaltungen wie diesen deutschen Perl-Workshop hier. Ja, was ist Reverse Engineering? Reverse Engineering ist der Prozess, zu verstehen, wie ein existierendes Programm, ein existierender Treiber funktioniert, ohne dass wir Zugriff auf den Quellcode dieser Software haben und auch wahrscheinlich ohne dass wir eine wirkliche Erklärung des Programms haben. Und genau, in meinem Fall ist das eben Software, die sich mit bestimmter Hardware unterhält. Genau, was möchte ich also machen? Ich möchte Software schreiben, die mit meiner Hardware funktioniert und möchte mich dabei, ehrlich gesagt, nicht mit dem ursprünglichen Hersteller der Hardware auseinandersetzen müssen. Meistens einfach deswegen, weil der ursprüngliche Hersteller keinen Linux-Support anbietet oder weil ich eben einfach die Hardware von Perl aus ansteuern möchte. Genau, das sind so meine Motivationen dabei. Genau. Ich bin so jemand, der legt gerne, super gerne los und schreibt gleich mal irgendwie ein Programm, um irgendwie was anzusteuern oder anzugehen. Aber auch beim Reverse Engineering lohnt es sich, nicht gleich loszulegen mit dem Programmieren, weil man sollte zum Beispiel mal gucken, was gibt es denn schon an existierenden Bibliotheken für die Hardware, bevor man selber anfängt, eine neue zu implementieren. Eine Stunde suchen im Internet kann einem 3 Wochen Arbeit an der Programmierung sparen. Genau, manchmal haben die Hersteller natürlich auch eigene Handbücher für irgendwie ein SDK oder sonst irgendwie für die Reparatur von der Hardware. Und ja, da stehen manchmal eben auch interessante Dinge zur Funktionsweise drin, anhand derer man selber viel besser verstehen kann, was die Software eigentlich ansteuert da, um dann ja die eigene Software ähnlich oder passend zu der Hardware zu schreiben. Und manchmal haben die Hersteller ja auch irgendwelche Treiber für Windows oder so da und die kann man ja sich auch mal angucken, disassemblieren oder in einer VM laufen lassen und gleichzeitig mitschneiden, was die Software denn macht. Also sprich eine Man-in-the-Middle-Attacke zu machen gegen die oder zwischen eben der Hardware auf der einen Seite und den Treibern auf der anderen Seite, um ja, die Kommunikation besser zu analysieren zu können. Wenn das alles irgendwie nichts bringt, dann bleibt immer noch wild Signale zu senden in Richtung Hardware über den USB oder eine serielle Schnittstelle oder so und ja, zu hoffen, dass irgendwo vielleicht mal eine LED angeht oder so, dass man eben irgendwie eine Reaktion aus der Hardware rausbekommt. Das ist dann eher frustrierend, weil in den meisten Fällen wird da einfach nichts passieren Und solange man gar keine Idee über das Protokoll hat oder so und wirklich blind raten muss, ja, ist das dann schon eher eine Verzweiflungstat. Genau. Was habe ich für Hardware? Da ist einmal hier das Loopdeck CT. Ich habe es auch mal hier. Also wir können es ja mal durch die Reihen geben. Das ist ja eine kleine USB-Tastatur oder tastaturartig, hat einen LED-Bildschirm obendrauf, der auch nochmal quasi als Tasten fungieren kann. In der Mitte hier auf dem Bild seht ihr es, hat das auch nochmal einen runden LED-Bildschirm und das runde Teil ist auch nochmal ein Drehrad, mit dem man, ja, keine Ahnung, auch eben noch tolle Eingaben machen kann. Das Gerät ist lustig, finde ich zumindest, aber es hat eben keinen Linux-Support. Aber andererseits ist es eben sehr zugänglich, weil es eben über den USB-Port sich als Netzwerkgerät ausgibt. Und in dieser, ja, Reini, du guckst komisch, habe ich auch sehr merkwürdig geguckt. Es wird noch besser. Und in diesem virtuellen Netzwerk, was über diese Netzwerkkarte angeboten wird, findet sich dann tatsächlich ein Webserver und mit diesem Webserver dahinter redet man über Websockets. Und genau, das ist jetzt so ein Fall, da haben andere, also in der Mac-Community gibt es da schon Leute, die haben das ganze Protokoll reverse-engineert oder große Teile davon. Und es war relativ leicht, das dann über Perl anzubinden, weil eine WebSocket-Connection mit Perl anzusprechen, das geht. Mojolicious kann das gut und auch das, was mit IO-Async funktioniert, das war kein Problem. Und insofern konnte ich dann auch mit dem Gerät reden und eben Bilder auf den Bildschirm legen, Drehknöpfe abfragen beziehungsweise die ganzen Tastendrücke mitbekommen. Zumindest so lange, bis ich ein Firmware-Update gemacht habe von der Hardware. Bisschen voreilig, gebe ich zu. Aber dieses Firmware-Update hat dann tatsächlich Dinge verbessert. Über den USB-Port hat sich das Gerät nicht mehr als Netzwerkkarte gemeldet, sondern jetzt nur noch als einfacher serieller Port. Das heißt, von der Konfiguration war alles viel einfacher und es hat mir nicht mehr mein Netzwerk-Routing zerschossen, sondern ja, die Kommunikation lief dann über den seriellen Port des USB. Aber es war weiterhin eine WebSocket-Connection, nur jetzt getunnelt, nicht mehr übers Netzwerk, sondern über den seriellen Port. Aber das war dann eben durch die graduelle Veränderung. Ich hatte schon die WebSocket-Connection übers Netzwerk laufen. Das dann jetzt nochmal über den seriellen Port zu schleifen, war dann auch keine große Änderung am Modul mehr. Genau, der nächste Schritt bei dem Stück Hardware ist, der Hersteller hat auch für Windows inoffiziell, wenn man im ausgewählten Beta-Programm ist, Bluetooth-Support und ich habe auch schon gesehen, das Gerät, wenn man es direkt anschaltet, macht auch einen Broadcast, hallo, ich bin das so und so Gerät, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich mich da mit einem Bluetooth-Sender mit dem Ding verbinden kann. Das wäre natürlich dann super lustig, dann hätte ich eine drahtlose Fernbedienung mit hübschen Tasten und einem Bildschirm drauf, ja, was auch immer man damit alles machen kann. Genau, und genau, das Ganze existiert schon als Modul auf CPAN, HID Loopdeck CT, damit kann man eben diese Hardware ansteuern. Genau, das war einfach. Jetzt kommt irgendwie eine etwas härtere Nuss, der Zion Wireless Transmitter. Ein lustiges kleines Kistchen mit, ja, zwei WLAN-Antennen. Und das ist ein HDMI-Übertragungsgerät, was man oben an seine Digitalkamera dran macht. Und das überträgt das Signal, also den HDMI-Ausgang der Kamera, eben auf ein Mobiltelefon, sodass man das Mobiltelefon als ja, Kontrollmonitor benutzen kann für das, was die Kamera aufzeichnet. Also das, was wir hier mit Kabeln machen, könnte man damit per WLAN machen. Denn das Kästchen spannt eben ein eigenes WLAN-Netzwerk auf und man meldet eben sein Handy in diesem WLAN-Netzwerk an und dann redet die Handy-Anwendung eben mit dem Kästchen, das Kästchen wiederum mit der Kamera und man kriegt dann das HDMI-Bild gescreent. Genau. Das ist zwar schön, aber ich will es eigentlich gar nicht unbedingt auf meinem Handy laufen haben, sondern vielleicht eher auf meinem Laptop oder beliebigen anderen Computer. Deswegen will ich also diese Handy-Anwendung in dem Fall reverse-engineeren, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, eben rausfinden, was sagt die Handy-Anwendung denn diesem Access Point. Und ja, wenn es ein Network Access Point ist, dann gucke ich mich natürlich auch als erstes mal in diesem Netzwerk um und gucke mir an, welche Geräte oder Netzwerkadressen da verfügbar sind und welche Ports. Und dafür gibt es eben Nmap, das ja, ist ein Portscanner, der mir alle verfügbaren IP-Adressen innerhalb eines Netzwerks sagt und ob und welche Services dort laufen. Genau, die Ausgabe sieht jetzt so aus. Von 1000 Ports waren 996 geschlossen, aber an 4 Ports haben Services gelauscht. Das klingt schon mal gut, vor allen Dingen von den 4 Ports waren 3 interessant, nämlich SSH und Telnet laufen auf dem Kästchen, HTTP läuft auf dem Kästchen, das klingt schon mal sehr schön. Und dann noch auf Port 5555 angeblich FreeSIF, also zumindest ist der Port reserviert für FreeSIF, aber wahrscheinlich läuft da also irgendein eigener Service von den Programmierern dieses Kästchens. Genau, ich habe also erstmal den Browser Richtung Port 80 geschickt über HTTP, aber da gab es keine Index-HTML-Seite, die ja, irgendwie ein Ergebnis gebracht hätte, sondern der hat nur gesagt, not found, erstmal unbefriedigend. Und ja, SSH konnte ich mich zwar hinverbinden, aber ich habe keinen passenden Login oder Passwort gefunden, auch im Internet nicht. Und ich war zu faul, einen Passwort-Cracker oder Brute Force einfach mal drüber laufen zu lassen und eben die Klassiker wie Root oder Admin oder irgendwie sowas haben nicht geklappt. Deswegen bin ich da also auch noch nicht reingekommen. Und ja, was jetzt mit dem Port 5555 ist, weiß ich nicht. Also ist der nächste Schritt, Wireshark auszupacken. Wireshark ist ein Netzwerkanalyseprogramm und das läuft auch auf Android. Das heißt, ich habe die Android-App von dem Kästchen auf dem Handy installiert und Wireshark mitlaufen lassen, beziehungsweise nicht Wireshark selber, sondern TCP-Dump. Der schreibt die gesamte Netzwerkkommunikation mit des Handys und dann habe ich die Handy-App gestartet. Das wurde alles in eine Datei geschrieben und das konnte ich mir dann sehr bequem mit Wireshark angucken. Und genau, das hat mir dann schon viel verraten. Ich habe nämlich gesehen, welche URLs die Handy-App über HTTP anspricht. Und die eigentliche Kommunikation der Handy-App findet aber nicht über HTTP mit dem Kästchen statt, sondern über UDP, das über Port 8888 werden Requests hingeschickt und die Antworten kommen dann auf Port 18888 zurück. Merkwürdig, aber so ist es. Meine spontane Vermutung ist, warum das eine über HTTP läuft und das andere über UDP. Sicherlich ist das HTTP-Team einfach ein anderes Entwicklerteam als das Team, was die UDP-Kommunikation gemacht hat. Und andererseits ist eben UDP zustandsloses Netzwerkprotokoll. Das heißt, wenn mal die Netzwerkverbindung abbricht und wieder da ist, dann geht das mit UDP einfach direkt weiter. Wogegen man bei TCP eben Timeouts hat, dann geht es einfach mal 30 Sekunden lang gar nichts, bis es dann plötzlich wieder losgeht. Und ja, insofern ist da UDP sicherlich sinnvoller, wenn man irgendwie Bildübertragung macht und damit rechnet, dass plötzlich mal die WLAN-Verbindung weg ist. Genau, aber eben dieses Protokoll Port 8888 hin und Port 18888 zurück, habe ich erstmal keine Idee, aber zur Analyse kann ich ja einfach mal ein Perl-Skript schreiben, was vielleicht ein paar Nachrichten auf Port 8888 hinschickt und mir die Antworten dann ausgibt. Genau, dann auf HTTP, eben auf dem Server, also auf, im Root-Verzeichnis gab es nur einen 404er-Fehler, aber durch die Netzwerkanalyse habe ich dann gesehen, nachdem ich meine Canon-Kamera angeschlossen hatte an das Kistchen, ja, eben die URL /canon.json wurde dann abgerufen, das heißt, für die verschiedenen Kamerahersteller liegen offenbar die Konfigurationen da als JSON-Dateien. Warum das nicht auch einfach über UDP ausgeliefert wurde, wäre genauso gegangen, wenn man schon einen Kanal da aufgebaut hat. Aber ja, meine Vermutung ist eben, das eine Team hat die Kamerakonfiguration gebaut und die haben sich für HTTP entschieden und das andere Team hat die Echtzeitkommunikation gebaut. Die haben es halt über UDP gemacht. Genau, aber eben jetzt außerhalb dieser Konfigurations-URLs habe ich da nichts gefunden auf dem HTTP-Server. Insofern, ja, bleibt das auch noch erstmal ein Mysterium. Genau. Ja, und jetzt will ich also mit dem Kistchen reden. Warum mache ich das nicht über Wireshark? Wireshark ist eigentlich ziemlich cool, aber mein Ziel ist ja auch, ein Programm dafür zu schreiben, was irgendwie das Kistchen irgendwann steuert und ja, da hilft es mir nichts, nur die Analyse mir in Wireshark anzugucken. Und Wireshark ist eben nicht richtig interaktiv. Wireshark kann mir den Hexdump und auch einen schön formatierten Hexdump anzeigen, aber Interaktives geht mit Wireshark nicht wirklich bequem. Und ich will ja irgendwie für das Setup erstmal drei Nachrichten hinschicken und mir dann die Antworten angucken und ja, mich da eben dem Kistchen annähern und das geht einfach mit Wireshark nicht so gut. Genau, ich möchte nämlich eben die aufgezeichnete Kommunikation erstmal einfach blind wieder abspielen in der Hoffnung, dass ich damit das Gleiche erreiche wie von Hand. Und genau, NetPCAP, ihr kennt es aus meinem letzten Vortrag, kann solche aufgezeichneten Sachen auch wieder abspielen. Aber ich muss auch noch so ein paar Nachrichtenzähler, die mit in den Nachrichten sind, hochzählen, weil die Nachrichten eben fortlaufend durchnummeriert werden. Das heißt, so oder so muss ich schon programmatisch da eingreifen. Genau, also habe ich da ein kleines Tool geschrieben in Perl, was eben UDP-Nachrichten schickt. Als Event Loop habe ich IO Async genommen und genau, sende eben auf Port 8888 die Nachrichten und alles, was auf Port 18888 zurückkommt, gebe ich als Hexdump aus und später auch mal ein bisschen formatierter, wenn ich eben verstanden habe, was die einzelnen Antwortnachrichten denn tatsächlich bedeuten. Genau, und ich habe in dem Programm einfach eine Liste, ein Array von vorgefertigten Nachrichten, die ich direkt am Anfang losschicke, um mich bei dem Kistchen bekannt zu machen. Und genau, die Code-Struktur, ich bin mit der Zeit im Hintertreffen, höre ich gerade, hätte ich doch die Aufzeichnung nehmen sollen, tut mir leid. Genau, der Code ist sehr simpel, ich habe es gerade schon beschrieben, zwei Sockets, einer zum Senden, einer zum Empfangen. Und alles, was an Antworten zurückkommt, freut mich erstmal, weil ich lerne dadurch was übers Kistchen und das drucke ich halt aus. Und genau, ja, Setup ist sehr simpel und die einzelnen Sockets werden auch genauso aufgesetzt, wie es in der Dokumentation des Moduls beschrieben ist. Und ja, die einzige Besonderheit ist dann, dass ich ja noch alle Sekunde einen Ping schicke, damit das Kistchen weiß, ich bin noch verbunden mit als Empfänger und dass das Kistchen mir auch noch eventuell Events schickt. Und genau, aus den Antworten oder an den Antworten kann ich dann eben rumspielen, um rauszufinden, welche Inhaltsdaten da tatsächlich kommen oder was ich da auslösen kann. Genau, was habe ich bisher erreicht? Ich kann immerhin dem Kistchen zuhören, wenn ich an den Knöpfen der Kamera rumdrehe und irgendwie die Einstellungen quasi live mitlesen, wie sie an der Kamera gemacht werden über das Kistchen. Aber was mir noch fehlt, ist die eigentliche Hauptsache, nämlich der Image Stream an sich. Der wird nämlich angefordert auf UDP-Port 6000 und es gibt Antworten auf UDP-Port 7000. Das heißt, wahrscheinlich ist das der Bildtransfer nochmal von einem dritten Entwicklerteam geschrieben worden, was sich nicht mit den beiden anderen in die Quere kommen wollte. Genau, da bin ich im Prinzip dran. Und genau, was habe ich jetzt so gesehen? Eben, ja, spezielles Tool ist dafür sehr hilfreich, weil es genau meine Ideen und meine Anwendung abbilden kann, solange ich eben da rumstochere und rumfische. Und was total wichtig ist, ist auch die kleinen Änderungen immer sofort in Git zu speichern, weil wenn ich mich doch irgendwo in eine Sackgasse verrannt habe, will ich ja irgendwie wieder zurückfinden zu dem letzten Programm, was noch funktioniert hat oder noch Ergebnisse gebracht hat. Weil ja, manchmal glaube ich, ich habe es verstanden, aber es ist total anders. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, für wie viele Fragen noch Zeit ist.
Ich denke, eine können wir noch machen. Vielen Dank auf jeden Fall. Erstmal Applaus. Genau, es gab eine Frage im Chat, und zwar, wie groß sind die JSON-Files, die da über HTTP ausgetauscht wird? Vielleicht sind sie ja größer als die UDP-Paketgröße. Vielleicht ist das die Antwort.
Also ja, die Dateien sind relativ klein, aber doch 3K und das UDP-Paket wäre irgendwie 1K, ja doch 1K groß etwa. Aber auch für den Bildtransfer werden die UDP-Päckchen fortlaufend durchnummeriert, weil da auch ein Frame wohl in 3 oder 4 UDP-Frames gepackt wird. Also es wäre machbar gewesen, aber es ist auch plausibel, dass die Konfiguration auf TCP gelagert wurde, weil es eben größere Dateien sind.
Okay, danke. Dann denke ich, für weitere Fragen kannst du dann auch mal im Chat schauen.
Genau, ja.